Sperrraum Talk, der Podcast rund um Immobilien, Bauen und Architektur von Rotonder Business Club und Jung. Hallo Anna.
Hallo Wiebke. Wir haben heute eine großartige Frau bei uns im Podcast. Sie ist eine sehr erfahrene Architektin, berufspolitisch sehr engagiert und seit kurzem selbst auch noch Projektentwicklerin. Das passt auch hervorragend zu unserem Bestreben mit Sphärraum, die Architektur und Immobilienwirtschaft miteinander zu vernetzen, oder?
Absolut. Und es ist spannend, dass die Hannoversche Volksbank sich in ihrem Architektur- und Planungsbüro beteiligt hat. Die finanzielle Schlagkraft einer starken regionalen Bank und die langjährige Erfahrung sowie das tiefe Wissen eines erfolgreichen Architekturbüros finden zusammen, kommentierte sie in einer Pressemitteilung vom 18. August diesen Jahres. Mich verbindet seit Jahren eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Hannoverschen Volksbank. Mein Team und mich erfüllt es mit Freude und Stolz, dass wir nun Teil dieser Werte wie zukunftsorientierten und regional tiefer wurzelten Familie sind. Das Team der BBU OnSite GmbH hat sich in den vergangenen 12 Jahren vornehmlich mit der Entwicklung von Liegenschaften im städtischen Kontext und der Revitalisierung von Bestandsimmobilien beschäftigt. Künftig wird die Expertise des Teams auch in eigene Projektentwicklung einfließen. Und es verwundert uns nicht, ein erster innenstadtnaher Standort befindet sich bereits in der Projektierung. Soweit wie möglich wird der bestehende Gebäudebestand eingebunden. Ziel ist es, in den nächsten 2 Jahren ein Nutzungskonzept für die Bestandsimmobilien zu entwickeln und in der Folge auch umzusetzen.
Ich freue mich schon sehr auf das Gespräch und bin gespannt, was sich geändert hat, welche Herausforderungen es gibt und vor allem, welche Chancen die neue Konstellation mit sich bringt. Bevor wir die Lek dazu holen, noch ein paar Worte zu ihrem Werdegang. Ihr Architekturstudium absolvierte sie an der Universität Darmstadt im Jahr 2002 und wurde bereits 2006 das erste Mal zur Geschäftsführerin berufen. Die letzten 12 Jahre hat sie ihr eigenes Architekturbüro BBU Projekt geführt. Seit 3 Monaten ist die Lek Ruf nun geschäftsführende Gesellschafterin der BBU OnSite GmbH und darüber hinaus seit 2,5 Jahren Landesvorsitzende BDA Niedersachsen Landesverband. Ihr Engagement in allen Bereichen zeigt ihr deutliches Bestreben, die Architektur und Baukultur in der Region zu stärken und innovative Ansätze voranzutreiben. 2021 wurde sie zudem als Unternehmerin des Jahres der Stadt Hannover ausgezeichnet. Zu Recht, wie wir finden. Das wird interessant, wir haben einiges zu besprechen und ich würde sagen, Wiebke, wir holen Sie direkt vors Mikro. Mein Name ist Anna Sebezek, ich bin von Jung.
Und mein Name ist Wiebke Becker und ich bin auch von Jung. Herzlich willkommen bei Sphärraum Talk, dem Podcast rund um Immobilien, Bauen, Architektur von dem Rotonda Business Club und von Jung.
Hallo Dilek.
Hallo Anna.
Hallo Dilek, herzlich willkommen.
Hallo Wiebke, herzlichen Dank für die Einladung.
Dilek, was hat sich für dich und dein Team konkret jetzt verändert seit der Gründung von BBU OnSite GmbH?
Oh, das ist ja jetzt noch ganz frisch. Wir sind seit dem 12. August eine Tochter der Hannoverschen Volksbank, beziehungsweise das ist unsere Mehrheitsgesellschafterin. Ich bin ja nach wie vor Gesellschafterin, ich bin nach wie vor Geschäftsführerin. Hinzugekommen ist als Geschäftsführender auch Gesellschafter Matthias Jordan. Wobei auch das ist eigentlich nicht neu. Er ist seit 2020 in unserem Büro tätig, kommt aus der Projektentwicklung, ist also auch Architekt und hat mich auch seit 2020, kann man sagen, so sukzessive bei Geschäftsführungsaufgaben unterstützt. Und trotzdem ist alles neu, weil wir eben auch mit unserer neuen Gesellschafterin jemanden an Bord haben, mit dem wir Architektur, Planung, Stadt und alles, was uns bewegt, auch an inhaltlichen Themen, was mich auch baupolitisch und berufspolitisch auch sehr, sehr stark bewegt, weil wir dort neue Türen aufstoßen. Und insofern ist dieses Bewusstsein auch darüber, welche Möglichkeiten uns diese Partnerschaft bringt. Wir sind ja ganz im Bewusstsein dessen auch diese Partnerschaft auch eingegangen von beiden Seiten. Das ist das, was so langsam ins Team auch dringt. Das ist tatsächlich, glaube ich, auch etwas, womit sich das Team auch im Positiven auseinandersetzt und plötzlich versteht, warum ich den Schritt auch gegangen bin.
Mhm. Wie hast du dein Team zu Beginn eingebunden, als du bei dir auch diese Entscheidung gereift ist?
Gar nicht, okay. Muss ich sagen. Ja, das hat letztendlich den Hintergrund, ist aber auch meine grundsätzliche Haltung. Ich glaube, dass in solchen Gesprächen, in denen ja letztendlich auch am Ende vielleicht doch nicht das Ergebnis kommen kann, was man zu Anfangs angestrebt hat oder auch vielleicht ein verändertes Ergebnis ankommen kann, das gehört nicht ins Team, weil es natürlich auch eine Unruhe reinbringt.
Ja.
Und für mich ist es zu allen Zeiten extrem wichtig gewesen, dass ich einfach die Stabilität, die wir im Unternehmen brauchen, auch sicherstelle. Das heißt, es war natürlich mit Ausnahme von Matthias Jordan, den wir auch von Anfang an dann auch oder ganz zu Beginn dann auch involviert haben, nach den ersten Gesprächen zwischen der Volksbank und mir, war das quasi wirklich eine Überraschung für das Team. Wobei wir ja vorher auch schon mit der Volksbank zusammengearbeitet haben. Also auf Arbeitsebene kannte man sich und oder kannte man auch die Volksbank aus dem Team heraus, zumindest einige, die in den Projekten involviert waren. Aber diesen Schritt, das war tatsächlich so, das war eine Bürobesprechung, die ich am Tag auf den Notarvertrag sozusagen einberufen hatte, schon vorsorglich. Und alle waren gespannt, worum es gehen wird, weil ich auch geschrieben hatte, verpflichtende Teilnahme, pünktlich und. Mhm. Ja, insofern war es eine große Überraschung.
Spannend. Und wie waren dann die Reaktionen darauf?
Naja, im ersten Moment war das, glaube ich, schon so, dass die das nicht ganz einsortieren konnten. Warum, weshalb? Ich habe natürlich erstmal angefangen zu erläutern, warum wir den Schritt gegangen sind oder warum ich den Schritt gegangen bin, warum die Volksbank den Schritt gegangen ist, was wir anstreben, was unsere Zielsetzungen sind, worin wir Potenziale sehen und dass wir das, was uns auch wirklich zusammengebracht hat, dass wir beide das Bestreben haben, gute Projekte umzusetzen, ein Stück Stadt weiterzubauen, uns mit all den Themen auseinanderzusetzen, den Bestand weiterzuentwickeln, mit denen wir uns auseinandersetzen, aber natürlich auch die Hannoversche Volksbank als großer und regionaler Partner, der ja viele, viele Projekte auch begleitet, auseinandersetzt. Dieses Wissen und dieses letztendlich auch die Netzwerke und all das, was man für gute Projekte braucht, auch zusammenzuführen. Insofern waren die Reaktionen erstmal zurückhaltend aber ich würde sagen, nach einer relativ schnellen Zeit innerhalb der Besprechung hatten auch meine Leute verstanden, dass es neue Zukunft ist, die wir da gemeinsam gehen werden, im Positiven. Mhm. Und mittlerweile, oder was heißt mittlerweile, es klingt jetzt so, als ob es dazwischen irgendwie eine andere Zeit gegeben hätte, sondern es war eigentlich sehr, sehr schnell noch an diesem Tag quasi klar, dass alle gesagt haben, so, wow, Wahnsinn, Schritt, was wird sich ändern? Die größte Sorge war, dass ich aus dem Unternehmen rausgehe. das konnten wir aber relativ schnell aufklären. Von daher, ja, die Reaktionen sind bislang wirklich durchweg positiv, muss man sagen. Wir sind ja auch schon im ersten eigenen Projekt auch involviert. Und ich glaube, diese Arbeitsweise, die wir haben, die unterscheidet sich auch gar nicht so stark von dem, was wir vorher auch gemacht haben. Mhm. Weil wir auch vorher oder auch in den Projekten, die wir nach wie vor auch für unsere Bauherren auf Planungsebene ausschließlich begleiten und nicht eben als Entwickler, da stellen wir uns nicht andere Fragen. Also wir behandeln unser Projekt jetzt nicht anders als das, was wir vorher auch gemacht haben. Nur die Entscheidungsgewalt darüber, ob man Weg A oder Weg B ging, liegt dann letztendlich beim Bauherrn. Und jetzt ist es eben gebündelt.
Mhm.
Und da glauben wir schon dran, auch aus der Erfahrung der letzten Jahre, dass diese Fragmentierungen, gar nicht zum Bauherrn, muss man sagen, ne, die Fragmentierung auf vielen verschiedenen Ebenen, nicht unbedingt zu besseren Ergebnissen führen. Und von daher nehmen wir zumindest dort einen Bruch weg. Das hilft uns bei unserer Arbeit.
Mhm. Ihr werdet wahrscheinlich auch ein bisschen schneller, weil bestimmte Abstimmungsschleifenrunden entfallen, oder?
Ja, also letztendlich ist natürlich so unsere Gesellschafterin, die ja nicht im operativen Geschäft mit uns am Tisch sitzt. Natürlich informieren wir diskutieren verschiedene Perspektiven und bestimmte Dinge lassen sich nicht beschleunigen, aber so im Gesamten ist es schon so. Also letztendlich, was man sagen muss, alleine die Frage, was ist Sinn und Zweck eines Projekts, also das Projektziel. Und das ist manchmal auch so, es ist im Übrigen nicht so, dass es quasi, wie soll ich sagen, der Bauherr ist, der da diese Projekte in eine Komplexität hineintreibt, sondern es ist der Verbund an Menschen, die da zusammenkommen, die entweder am gemeinsamen Ziel arbeiten. Es gibt ja auch Projekte, die laufen wirklich hervorragend.
Ja.
Und das liegt daran, dass Bauherr, Planer, Verwaltung, Baufirmen einfach gemeinsam an einem Projektziel arbeiten. Und wenn es Schwierigkeiten gibt, diese zusammen ausräumen. Und dann gibt es ja wieder so Katastrophenprojekte, bei denen man sagen muss, es wird nur auf einer wirklich, wir produzieren viel Papier, Wir diskutieren um viele potenzielle Gefahren. Es wird immer wieder die Frage gestellt, ja, wer übernimmt die Verantwortung hierfür und dafür und, und. Also ich glaube, diese Frage, wer übernimmt die Verantwortung, die können wir ziemlich einfach beantworten. Wir. Mhm. Also auch die Frage des Haftungsrisikos und so weiter, da können wir sagen, ja, wir sind überzeugt davon, sicherlich werden uns auch Fehler passieren, aber was man einfach auch nach, oder was ich persönlich nach 22 Jahren als Architektin für mich mitnehme, ist, dass wir vieles tun, damit, falls etwas schief geht, jeder abgesichert ist. Und das, glaube ich, führt die Projekte auch dazu, dass sie konstant teurer werden, länger dauern und wir einfach tatsächlich auch in Teilen einfach Unsinn bauen, im wahrsten Sinne des Wortes. Yes.
Ich denke auch, das bietet total viele Potenziale, dass ihr einfach die Ideen, die ihr anfangs konzipiert, dann auch bis zum Ende verfolgen könnt, ohne dass es zwischenzeitlich Unsicherheiten gibt, die dann vielleicht so ein bisschen, ja, auch einen dazu bringen, vom Weg abzuweichen. Und dadurch, dass ihr jetzt so frei und offener seid, wie möchtet ihr denn konkret die Zukunft mitgestalten? Also hast du da irgendwelche Ideen schon, was du speziell vielleicht verändern möchtest?
Weiß gar nicht, ob es so die großen Schritte sind. Ich kann sagen, beispielsweise ist es so, dass uns jetzt mit dem Start in diese neue Unternehmung auch großes Vertrauen entgegengetragen wird, indem uns beispielsweise wirklich interessante Projekte angeboten werden, die wir auch aktuell prüfen. Weil ich glaube, dass dieser Verbund etwas auslöst, was elementar ist, egal in welcher Beziehung, nämlich Vertrauen. Und dieses Vertrauen ist eigentlich das, wo ich sagen kann, das ist erstmal das, was uns den Weg ebnet, Projekte, die auch nicht einfach sind, in eine gute Zukunft zu überführen. Also es gibt viele Projekte, die da liegen und nicht vorangehen, weil der Investor irgendwo sitzt und sich nicht für die Stadt interessiert. Also davon gibt es ja so einige, muss man sagen. Ne? Das ist nicht nur ein Hannover-spezifisches Thema, sondern damit schlagen sich alle Städte rum. Und ich glaube, alleine die Frage der Verantwortung für meine Stadt, für die Gesellschaft, in der ich lebe, und so weiter und so fort, ist etwas, was ermöglicht, dass man gemeinsam mit der Stadt auch, also mit Unterstützung der Verwaltung, mit Unterstützung auch regionaler Partner, Projekte in eine gute Richtung führen kann, dass man sie überhaupt in die Realisierung bekommt, dass Objekte, die jahrelang leer stehen oder vor sich hingammeln, dort wirklich auch einer Nutzung zugeführt werden. Und das ist, glaube ich, das, was mich antreibt. Also wenn ich mich tagtäglich umschaue in unserer Stadt, kann ich einfach sagen, da gibt es einfach schon so ein paar Klötze, die das Ergebnis davon sind, dass es nicht regionale Partner sind, die sich um diese Immobilien kümmern. Und ich glaube, das ist das, wo ich meine, dass wir da wirklich einen Beitrag leisten können, dass wir einen substanziellen Beitrag leisten können, auch das ein oder andere zu Ende zu bringen oder überhaupt anzustoßen.
Ich glaube, das Anstoßen ist einfach schon mal ein ganz wesentlicher Punkt. Du hast einfach durch die Verbundenheit, die Regionalität einen anderen Blick auch nochmal auf die Dinge. Du bist in Hannover verwurzelt, du hast das eben angesprochen, Verwaltung, Partnerschaft, regionale Partner. Wir wissen aus eigener Erfahrung, wie wichtig dir Partnerschaften sind. Du lebst diese sehr, sehr aktiv und auch aus unserer Wahrnehmung in einer besonderen Art und Weise. Das macht auch den Erfolg aus, oder?
Ich denke schon, dass du hast ja jetzt auf unsere gemeinsame Partnerschaft angespielt und auch. Genau. Und das ist ja, also wir können ja vielleicht uns einfach mal als Beispiel nehmen, weil wir eigentlich die Frage stellen können, was erwartet man voneinander? Und dieses verlässlich miteinander umzugehen und vertrauensvoll. Und natürlich laufen auch in solchen Partnerschaften mal Dinge nicht so, wie man sie geplant hat. Bei unserem letzten Auftritt zum Beispiel auf der Restate Arena war es ja so, ich wollte euch eigentlich interviewen, es kam die Bauministerkonferenz dazwischen und dann hat es eine Kollegin auf tolle Weise übernommen. Aber wir waren beide gemeinsam darauf vorbereitet und insofern war das, glaube ich, auch hoffentlich für euch kein Thema. Aber ich glaube, also das ist ja jetzt im Kleinen, sage ich mal. Trotzdem ist es ja so, in dem Moment, in dem man sagt, man geht Wege gemeinsam und das ist ja beim Bauen, wo dann auch wirklich unfassbar viel Ressourcen gebunden werden, wo finanzielle Risiken dranhängen, wo Mietverträge dranhängen, wo auch teils Existenzen dranhängen, weil Menschen sich dort Wohnungen kaufen oder ihr Geld investieren oder dergleichen. Das ist genau diese Frage eben, wie nimmt man seine eigene Verantwortung, seine eigene Rolle wahr innerhalb des Bauens, ist natürlich eine ganz entscheidende. Und ich glaube, so diese Frage der Partnerschaften ist für mich schon eine, die wirklich extrem relevant ist. Also wo man sagen kann, es muss einfach in beiden Richtungen, bei allen Schwierigkeiten, die auf diesen Wegen auch mal auftreten, muss man einfach voneinander wissen, dass man Dinge auch, Wege auch gemeinsam zu Ende gehen kann, im besten Sinne.
Total, das können wir nur bestätigen, im Kleinen wie im Großen, oder Anna? Mhm,
auf jeden Fall.
Ja, das ist für uns auch ein wichtiger Punkt, diese Partnerschaften aktiv zu leben, und überall können mal Fehler passieren, wo Menschen leben oder hobeln, fallen auch Späne. Aber am Ende geht es darum, das gemeinsame Ziel zu haben, ne? Und daran eben auch weiterzuarbeiten und an den Erfolg auch zu glauben. Und das können wir nur bestätigen, das macht eben dann eine Partnerschaft auch aus.
Absolut. Und ich glaube, gerade so in dem städtischen Kontext, wo man sagen kann, also ich muss einfach sagen, da wiederhole ich mich, die besten Projekte, die wir gemacht haben, sind dann entstanden, wenn wirklich alle gemeinsam entschieden waren und überzeugt waren von einem Ergebnis. Und wir haben ein Projekt für die Hannover, für eine kommunale Tochter, das haben wir vor jetzt mittlerweile 1,5 Jahren in etwa im letzten Bauabschnitt dann zu Ende gestellt. Und da muss ich sagen, das war wirklich ein hochkomplexes Projekt. Also sowohl in der Planung, im Planungsrecht, mit den Nachbarn, mit dem Baurecht und Planungsrecht, das geschaffen werden musste, mit dem Bauen an sich, weil es eine Innensituation war in einem wirklich innerstädtischen Kontext und. Und letztendlich muss man sagen, dieses Projekt wäre nie so geworden, wenn nicht der Bauherr, wir als Planungsteam, aber eben auch die Verwaltung, dieses nicht maximal gestützt hätten. Und das ist in dem Projekt tatsächlich passiert. Also es hatte einfach maximale Unterstützung von allen Beteiligten. Obwohl es kein einfaches Projekt war, ist es zu einem erfolgreichen Projekt geworden. Und das ist, glaube ich, das, was im Bauprozess manchmal wirklich Projekte auch in Schieflagen bringt oder sie eben extrem teuer macht. Und dennoch muss man sagen, auch bei dem Projekt war es so, dass obwohl alle wirklich, würde ich sagen, maximal bemüht waren, ihren Beitrag zu leisten, dass die äußeren Leitplanken, Stellplatzsatzung und dazu geführt haben, das Projekt hätte noch erfolgreicher sein können und noch stärker glänzen können. Dennoch, trotz all dieser Kompromisse oder dieser Zwänge, in denen wir gearbeitet haben, glaube ich, haben wir das einfach nur in dieser Gemeinschaft zu Ende führen können.
Jetzt hast du gerade ein Stichwort genannt, Stellplatzverordnung. Das kommt mir sofort im Zusammenhang auch mit der geänderten Landesbauordnung in Niedersachsen.
Yes.
Bringe ich das direkt in Verbindung? Genau, da weiß ich, das wissen wir, dass du ja auch da sehr stark engagiert warst mit einem Team, mit Kolleginnen und Kollegen. Es ist vollbracht.
Ja.
Richtig?
Ja.
Ja, könnt ihr stolz sein. Ich kann dir sagen, da wird auch auf Niedersachsen schon geschaut, was ist da passiert, wie haben die das hinbekommen. Magst du den Weg mal kurz schildern, wie ist, das ging ja auch für uns jetzt als Außenstehende relativ zügig.
Nein, okay, gut. Ich würde sagen, hat es seine Anfänge 2018 tatsächlich genommen.
Okay, das ist nicht zügig.
Das ist schon ziemlich lange zurück, wie man jetzt so hört. Ne? Wir haben dort im Grunde genommen auf hannoverscher Ebene, damals hatte ich gerade meinen dem Vorstand übernommen auf Bezirksebene, haben wir die baupolitischen Gespräche mit den Fraktionen der Stadt, also mit der Politik sozusagen, geführt. Und das war sehr, sehr gut, weil man einfach gemeinsam schauen konnte, welche politischen Ziele gibt es, also was ist diese Agenda, beispielsweise bezahlbarer Wohnraum, ressourcenschonender Wohnraum, auch im Sinne von Klimaschutz. Aber vor allem bezahlbarer Wohnraum, das ist ja nicht ein Phänomen, das jetzt erst aufgetaucht ist, sondern auch 2018 waren die Märkte so stark unter Druck, dass Menschen aus der Stadt Hannover rausgezogen sind, weil sie sich einfach in der Stadt nichts mehr leisten konnten. Und gleichermaßen eben auch die Frage da war, welche Ressource Boden gibt es überhaupt noch? Ne? Also wie können wir die aktivieren? Und wir haben damals mit der Politik wirklich sehr, sehr intensiv diskutiert oder nicht diskutiert, sondern wir haben dargelegt, was unsere Probleme sind, warum wir nicht günstig bauen können und warum man dann, wenn die Leitplanken so bleiben, wie sie sind, nämlich dass du pro Wohnung in der Landeshauptstadt mindestens einen Stellplatz, außerhalb der Landeshauptstadt sogar 1,5 bis 2 Stellplätze nachweisen muss in Niedersachsen. Und wir haben auch aufgezeigt, in welchem Kontext das steht. Also das Projekt zum Beispiel, von dem ich jetzt gerade berichtet habe, für eine kommunale Tochter, die ja in der Pflicht steht, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, also ohne Berechtigung quasi auf geförderten Wohnraum, damit eben auch so eine sozial durchmischte Stadt oder damit überhaupt Wohnraum zur Verfügung steht und gleichzeitig aber auch geförderten Wohnraum herzustellen. Ein Drittel der Wohnungen war auch gefördert. Wir haben in diesem Projekt etwa 40% der Projektkosten über alles gerechnet. Da hängt auch noch ein Bestandsgebäude mit 12.000 Quadratmetern BGF mit dran, den wir auch erweitert haben, weitergebaut haben und so weiter, saniert haben und so weiter und so fort, stecken in der Tiefgarage, die im Übrigen leer steht, weitestgehend. Ne? Also das muss man sich vor Augen führen, was das für ein Volumen ist, 40%. Und dann kann man sich die Frage stellen, wenn ich diese politische Zielsetzung habe und auch den Auftrag habe tatsächlich, weil es einfach dieses Problem gibt, kann ich dann an diesen Leitplanken festhalten? Was stimmt eigentlich mit unserer naturgegebenen, nicht naturgegebenen Gesetzgebung nicht?
Ja.
Und wir haben in der Diskussion mit der Politik wirklich, finde ich, in einer extrem produktiven Art und Weise zusammengearbeitet. Die haben natürlich nicht nur mit uns gesprochen, sondern auch mit anderen, mit der Architektenkammer und mit Bauträgern, mit der Immobilienwirtschaft. Und die Antworten haben sich wiederholt. Olaf Lies, unser auch heutiger Bauminister auf Niedersachsen-Ebene, hatte damals auch ein Bündnis einberufen, Bündnis für bezahlbaren Wohnraum. Und exakt die gleichen Themen, also auch 2018, ich war dann auch Mitglied in diesem Bündnis, exakt die gleichen Themen, die wir jetzt zuletzt mit der NBO-Novellierung in Teilen zumindest umsetzen konnten, sind auch dort schon diskutiert worden. Was macht das Bauen teuer?
Mhm.
Was macht Wohnraum teuer? Ne? Stellplätze, überbordende Anforderungen und insbesondere überbordende Anforderungen an den Bestand. Also insofern, dieser Weg ist tatsächlich ein paar Jahre alt. Wir haben dann, die Landeshauptstadt Hannover hat dann ja im Übrigen auch dann irgendwann eine Stellplatzsatzung eingeführt. Also ein sehr, sehr gutes Mittel und ein sehr, sehr guter politischer Schritt, wie ich finde. Und dann gab es so verschiedene Veränderungen auch auf Bundesebene und so weiter und so fort. Wir haben dann im Rahmen der des Landtagswahlkampfs auch in Hintergrundgesprächen auch auf landespolitischer Ebene mit der Politik uns dazu ausgetauscht, weil es natürlich nicht sein kann, dass sozusagen diese Forderung, diese politisch-gesellschaftliche Forderung nach bezahlbarem Wohnraum ist ja kein lokales Thema, sondern es trifft die Breite der Gesellschaft auf breiter Ebene im Land.
Absolut,
und
ja.
Von daher gibt es natürlich Bauordnungen und auch politische Gremien, die Tragweite verstanden haben und andere, die gesagt haben, nee, also wir brauchen unsere zwei Stellplätze. Insofern auch aus dem Grund heraus ist sicherlich auch unser Bemühen das gewesen, dass wir gesagt haben, wir müssen natürlich regional was ändern, wir müssen aber vor allem auf Landesbauordnungsebene was ändern. Der Prozess, der aktive Arbeitsprozess, der ging dann eigentlich unmittelbar nach der letzten Landtagswahl und nach dem Feststand, wer wird neuer Bauminister, nämlich der es vorher schon war. Das hat uns wirklich sehr, sehr gefreut, weil es die Arbeit auch tatsächlich einfacher macht. Und mit ihm sind wir gemeinsam mit der Architektenkammer, gemeinsam auch mit dem BDB, waren wir dann am Tisch und auch mit der Landeshauptstadt Hannover im Übrigen. Das war extrem wichtig, dass die Verwaltung sich dort auch wirklich sehr, sehr engagiert hat, mit denen wir auch im Austausch waren. Ja, so hat die ganze Arbeit begonnen. Und wir haben dann, muss man sagen, fast ein Jahr in wirklich unzähligen Gesprächen, auch Verhandlungen, zwischendurch auch durchaus auch Konflikten oder unterschiedlichen Auffassungen zwischen der Arbeitsebene im Ministerium und uns. Aber dann immer wieder uns zurückerinnert und da sind wir wieder beim gemeinsamen Ziel. Warum machen wir das eigentlich? Warum sitzen wir hier? Ah, okay, wir wollen bezahlbaren Wohnraum zum Beispiel schaffen. Wir wollen ressourcenschonend arbeiten. Wir wollen den Bestand erhalten. Und dieses Ziel, sich immer wieder vor Augen zu führen und zu sagen, ah, okay, wieso machen wir das, hat dazu geführt, dass man letztendlich eine Lösung gefunden hat, mit der, glaube ich, alle erstmal zufrieden sind. Aber letztendlich muss man sagen, ist die Arbeit nicht getan. Die geht weiter. Es wird ja auch schon weiter dran gearbeitet. Wir haben dann, muss man sagen, auch im Rahmen von Anhörungen, aber auch im Rahmen von persönlichen Gesprächen mit Abgeordneten einfach dargelegt, welche Folgen unsere heutige Gesetzgebung hat. Und da hat die Politik mit breiter Unterstützung gesagt, okay, das kann so nicht bleiben. Und darüber sind wir wirklich sehr, sehr froh und sehr, sehr dankbar, dass es da diesen konstruktiven Austausch gab. Und da sind wir wieder beim Thema Partnerschaften. Ohne diese Partnerschaften, ohne diese Allianzen wäre das niemals geglückt. Also auch die Bauwirtschaft, die Entwickler, die Architekten und Ingenieurskammer und. Also alle waren wirklich, standen hinter diesem Vorschlag oder standen hinter diesen Änderungen. Und so ist es auch geglückt letztendlich. Und ohne die Politik wäre es nicht geglückt, ist es geglückt, dass wir diesen ersten Schritt gegangen sind.
Das ist ein super Beispiel, oder? Wie toll das dann funktionieren kann und ein sehr schönes, positives Beispiel.
Ja, ist so ein bisschen, ihr kennt dieses Wahnsinn. Bild vom Eisberg, wo die Spitze rausschaut.
Ja.
So, von daher, die Arbeit hat tatsächlich 2000, also für uns hat die Arbeit natürlich vorher auch schon, aber sehr, sehr aktiv, dass wir wirklich aktiv, konsequent immer wieder daran gegangen sind, hat tatsächlich 2018 begonnen.
Ja, und ich bin sicher, es braucht diese positiven Beispiele, auch wenn du sagst, die Arbeit ist noch nicht getan. Klar, das ist sie noch nicht, aber es ist einfach ein guter Start, woran sich viele andere Personen ein Beispiel nehmen können.
Ja, absolut. Und man muss sagen, also auch das habe ich in diesem Prozess gelernt, man braucht schon auch wirklich Menschen mit Rückgrat. Mhm. Also auch gerade im politischen Raum ist es ja nicht einfach. Ne? Also wir erleben das ja auch dieser Tage, dass dort nicht gerade mit Kritik gespart wird, die auch in Teilen berechtigt ist und in Teilen einfach grotesk ist. Und ich bin insofern, ich habe das auch in diesem ganzen Prozess gelernt, es braucht wirklich auch diesen politischen Willen, das umsetzen zu wollen, also an der Hausspitze. Und da hatten wir das große Glück, dass wir einen Minister dort haben, der diesen politischen Willen hatte und der auch wirklich sehr aktiv drum geworben hat. Also, weil es ist ja, letztendlich muss man sich das ja so vorstellen, dass ja nicht nur wir werben, also und die, also wir aus der Planerschaft oder wir aus der Immobilienwirtschaft, wir waren uns ziemlich einig darin, was wir alles wollen. Ne? Also wir jetzt auf der planenden, bauenden Seite. Und dann gibt es ja noch die andere Seite, die kommunale Seite. Und die kommunale Seite war sich darin nicht so einig. Ne? Und von daher war es beispielsweise so, dass diese Frage der Stellplätze, die ja für den Wohnungsbau jetzt in Niedersachsen komplett ersatzlos gestrichen sind. Was nicht bedeutet, dass man keine Stellplätze bauen kann. Ich kann auch pro Wohneinheit 10 Stellplätze bauen, wenn ich Lust habe. Ne? Ich muss aber nicht. Mhm. Und das hat wirklich zu enormen Widerständen geführt. Man kann sie sicherlich, nee, ich kann sie nicht nachvollziehen, weil ich glaube, es ist nur ein Teil der Formel. Wenn ich nämlich den Wohnungsmarkt anschaue, wo der sich hinentwickelt hat und wenn ich mir anschaue, wir haben ja eine Änderungen ab Anfang 2025, was die Einkommensgrenze angeht, für Menschen, die dann auch eine Berechtigung hätten auf geförderten Wohnraum. Die ist so angepasst worden, dass alleine, wenn man die Region Hannover anschaut, über 50% der Haushalte berechtigt wären, eine geförderte Wohnung zu mieten. Wenn man diese Formel als Ganzes sich anschaut und sagt, ja klar, den Kommunen gehen auch Stellplatzablösebeträge verloren. Die liegen wohl so etwa bei 9 Millionen, manche geben auch andere Zahlen, also letztendlich das mit den Zahlen ist manchmal so eine Sache, also 9 Millionen ist die Zahl, die ich so von verschiedenen Seiten gehört habe, dann muss man sagen, ja, mag sein, dass die verloren gehen, aber wenn ich alleine unser Projekt anschaue, in der Südstadt von Hannover, wo wir eine Tiefgarage bauen, die klimapolitische Ebene mal ganz außen vor gelassen, wo eine kommunale Tochter mit städtischem, das ist unser aller Geld sozusagen, ne? Eine Tiefgarage braucht, die offensichtlich nicht gebraucht wird und ein Projekt für 40% mehr Kosten produziert, dann kann man sagen, okay, diese Wohnungen, die da gefördert werden, die werden ja zum einen im Bau gefördert, also sie bekommen ja Bauzuschüsse und zum anderen hat man natürlich dauerhafte Kosten in der Mietbezuschussung. Mhm. Also wenn ich die Formel nur da quasi schwarz-weiß denkend, das ist wie mit Gebäuden und ihren Betriebskosten, wo ich sage, naja, egal, ich baue möglichst günstig. Und ich sehe aber nicht, dass ich dann vielleicht die Fassade alle 5 Jahre neu machen muss oder die Anlagentechnik alle 10 Jahre austauschen muss oder so. Dann kann ich natürlich diese Formeln aufmachen und die schlechtere Lösung wird immer gewinnen. Also insofern, die Widerstände sind natürlich enorm. Ne? Also man muss nicht denken, weil man selber aus Richtung der Bau-, Immobilienwirtschaft, Planungswirtschaft so überzeugt davon ist, dass es der richtige Weg ist, dass andere das genauso empfinden. Und das, was ich gelernt habe und was ich glaube, dass ist eigentlich eine gesellschaftspolitische Debatte oder beziehungsweise vielleicht auch Phänomen, was uns auf verschiedenen Ebenen begegnet, in den politischen Diskussionen und auch in dieser Zuspitzung und auch Stück weit auch Radikalisierung. Es war auch in diesem Prozess so, dass im Grunde genommen alle gesagt haben, total toll, diese Initiative von euch. Also richtig gut. Wird ja auch mal Zeit, ne? Also diese ganzen überbordenden Vorschriften. Ihr könnt alles machen, aber nicht das mit den Stellplätzen. Oder ihr könnt alles machen, aber das mit dem Brandschutz muss bleiben. Oder ihr könnt alles machen, aber die Barrierefreiheit, nee. Also die muss bleiben, wie sie ist. Und da muss man sagen, dann kommen wir nicht voran. Dann müssen wir diese Diskussion abschließen und sagen, gut, dann ist jeder seines Glückes Schmied. Schauen wir mal, wo es uns gesellschaftlich so hinführt. Und das ist ja das, was man aus diesen Prozessen wirklich mitnehmen muss, zu sagen, wenn wir bei all dem, was wir in den letzten Jahrzehnten an Übermaß, an Vorschriften, quasi für uns eine Normalität geschafft haben, die meines Erachtens nicht normal ist, weil sie einfach ein Maß an Dingen einfordert, die wirklich einfach im Ergebnis schädlich sind. Der Schaden liegt darin, dass Menschen sich ihren Wohnraum nicht mehr leisten können. Der Schaden liegt darin, dass wir in einer klimapolitisch mehr als angespannten Zeit in einer Klimakrise stecken und mit Ressourcen umgehen, als wären sie unendlich. So könnte man das fortsetzen, dass aber trotzdem die Bereitschaft, dort etwas zu ändern, einfach dort aufhört, wo ich an meiner eigenen Haustür sozusagen, vor meiner eigenen Haustür kehren muss. Das ist, glaube ich, so bei all den Prozessen, die wir jetzt gegangen sind, etwas, was sicherlich uns noch eine Weile begleiten wird, auch in der weiteren Arbeit an der NBAO. Aber trotzdem, da gebe ich dir 100% recht, es ist ein riesiger Schritt. Mhm. Und es ist schon eine Blaupause auch für andere Bundesländer, weil es zeigt, dass diese Pflaster, die wir kleben, die helfen nicht. Wir brauchen in manchen Dingen einfach wirklich diese radikalen Brüche mit dem, was wir meinen, was normal ist.
Mhm. Und du hast auch gerade gesagt, dafür braucht es den Willen. Und bist jetzt auch schon an der einen oder anderen Stelle an dem Thema vorbeigekommen, Ressourcenschutz, Verantwortung. Da würden wir auch gerne nochmal drauf zu sprechen kommen. Aber jetzt bei euch speziell, bei BBU Onsite, habt ihr da spezielle Bausteine, die ihr nutzen wollt, um nachhaltige, innovative Lösungen zu entwickeln? Oder wie ist da euer Vorgehen?
Ich würde sagen, unsere größte Innovation, und das ist keine Innovation, ist unsere kreative Intelligenz, die wir nutzen können. Und letztendlich angemessene Lösungen und spezifische Lösungen für jede Aufgabe zu finden. Wir haben jetzt beispielsweise bei dem Projekt, bei dem wir jetzt auch aktiv in der Planung sind, wo wir hoffen, dass wir auch ab Ende nächsten Jahres dann wirklich auch in die Ausführungsplanungsebene einsteigen können, womöglich. Aber da ist es so, dass wir das Projekt im Grunde genommen in vielerlei Richtung untersuchen und verstehen wollen, was sind die Auswirkungen. Also was sind die Auswirkungen auf die Qualität zum einen, die Nutzungsqualität, aber zum anderen auch auf die Kosten, auf Änderungs- oder auf Veränderungsmöglichkeiten. Also sprich, wie intelligent sind die Strukturen, die wir dort neu hinzuschaffen? Es ist ein Bestandsgebäude. Ein Teil werden wir wegnehmen. Das sind so alte, eingeschossige, ziemlich verschrabbelte Hallen. Und dort werden wir einen grünen Stempel reinsetzen und dieses Stück Stadt weiterbauen. Ich glaube, diese Frage eben, gibt es Tools? Ich kann sagen, ich würde nicht sagen, dass es so ein Tool gibt, das alles heilt. Also dass man sagen könnte, ja, wir machen nur noch Holzbau oder wir entwickeln jetzt modular, damit wir möglichst sparend und wenig anfällig oder wie auch immer bauen, sondern es ist tatsächlich unsere kreative Intelligenz, letztendlich ein Projekt zu entwickeln, wo man sagen kann, das ist einfach wirklich die beste Lösung für diesen Ort, für dieses Projekt.
Ich finde, das ist eigentlich total das schöne Schlusswort, weil wir auch immer im Podcast hier wieder daran vorbeikommen. Gibt es die eine gute Lösung? Wie geht es in Zukunft weiter und so weiter? Und im Endeffekt ist es genau das, was du sagst. Es gibt nicht die eine pauschale gute Lösung, sondern einfach zusammenzuarbeiten. Jeder darf von seinem Wissen und von seiner Erfahrung gerne Gebrauch machen, kreativ und offen für die Zukunft sein. Und das ist, glaube ich, eine sehr gute Empfehlung. Habt ihr noch was zu ergänzen?
Also ich finde noch einen Aspekt ganz wesentlich, den du gerade genannt hast, die liegt das Lernen. Ne? Du hast jetzt betont auch, was du daraus gelernt hast. Und ich glaube, bei der Komplexität, die wir haben, tun wir alle gut daran, immer nochmal zu schauen, was nehmen wir mit aus dem Projekt, aus der Partnerschaft, aus der Zusammenarbeit, wie auch immer. Was können wir daraus lernen und wie können wir besser werden?
Absolut. Also dem kann ich nichts hinzufügen, muss ich sagen. Das ist eigentlich das, was mich auch antreibt. Und ich glaube, dieses neugierig zu bleiben und wirklich im Sinne eines besten Ergebnisses gemeinsam zu schauen, was ist denn das beste Ergebnis? Sich nicht in den Richtlinien zu verfangen, sich nicht darin zu verfangen, zu sagen, wer übernimmt denn die Verantwortung? Sich nicht darin zu verfangen, Angst zu haben vor etwas, vor einer Zukunft, sondern wirklich auch im Sinne eines Ergebnisses gemeinsam gute Projekte zu machen.
Besser geht's jetzt nicht mit einem Schlusswort, oder?
Nein, perfekt. Vielen Dank, dass du dabei warst.
Vielen Dank für die Einladung. Es war mir eine Freude. Wie immer.
Dankeschön für deine Zeit.
Dankeschön.
Herzlichen Dank fürs Zuhören heute und bis zur nächsten Folge vom Sphäre-Raum-Talk von Rotonda Business Club und Jung.